Ist dir auch aufgefallen, dass Franck Ribéry der Des Bryant des Fußballs ist? Er ist alt, er kann sich nicht mehr von seinen Verteidigern lösen, er macht richtig viel, aber auch nicht viel richtig. Irgendwie fand ich, das ist eine schöne Parallele.
Aber der Unterschied ist, dass die Bayern ihm einen neuen Vertrag geben wollen und heute gerade die Meldung aufgepoppt ist, dass Des Bryant viele Teams nicht mal für einen Minimum-Contract haben wollen.
Oh. Ja, dann nächste Station wahrscheinlich Experte in unserem Podcast.
Oder GFL.
GFL. Receiver der GFL, Des Bryant. Schön. Schön bei den Hamburg Huskies. Ich freue mich drauf.
Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
So, nachdem wir letzte Woche über Runde 1 des NFL Drafts 2018 gesprochen haben, reden wir, und damit meine ich natürlich Adrian Franke und mich, Christoph Kröger, über die interessantesten Picks aus den Runden 2 bis 7. Wir fassen das alles für euch nochmal ein bisschen kompakt zusammen, gucken, was da wirklich spannend war. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Downset Talk. Adrian hat sich netterweise durch alle... Wie viel sind es? 256 Picks gearbeitet? Kennt jetzt von jedem Pick irgendwie Vor- und Zunahme, Augenfarbe, Lieblingsessen, ne? War doch so, oder?
Absolut, alles drum und dran. In welcher Bettwäsche er als Kind geschlafen hat, von welchem Team, alles.
Des Bryant wissen wir jetzt in Hamburg Huskies Bettwäsche. Schön, ja. Schön. Wir haben, glaube ich, eine relativ lange Folge vor uns, könnte ich mir vorstellen. Letztes Mal in der letzten Ausgabe, falls ihr die nicht gehört habt, holt das auf jeden Fall nach. Da reden wir über die erste Runde und da über die ganzen Picks. Und heute kümmern wir uns um die restlichen Runden. Das werden wir gleich zu Anfang machen. Wir gucken natürlich, wo sind unsere My Guys gelandet, ja, die wir in Folge Nummer 2 war es, glaube ich, vorgestellt haben. Und gucken natürlich, bei welchem Team sind die gelandet. Ist das gut für den Spieler oder ist das eher ein harter Konkurrenzkampf? Darauf gucken wir. Und am Ende haben wir noch ein paar Fragen von euch bekommen. Wir haben bei Twitter dazu aufgerufen, stellt doch einfach mal Fragen zu dem Draft, die euch interessieren, wo wir irgendwie drauf eingehen könnten. Und da haben wir ein paar schöne Fragen bekommen. Da haben wir uns auch noch ein paar rausgepickt, auf die wir eingehen werden.
News aus der NFL.
Die News. Adrian, lass uns über die Neuigkeiten sprechen. Was gibt's?
Ja, ich glaube, eine News, die ganz im Fokus steht, ist die heute nach Aufnahme gestern, für die meisten wahrscheinlich vorgestern, also am Dienstag, hat Moritz Boehringer wieder ein NFL-Team gefunden, wurde von den Cincinnati Bengals unter Vertrag genommen. Nicht einfach so unter Vertrag genommen, sondern das ist innerhalb dieses NFL-Pathway-Programms, das es erst seit letztem Jahr gibt. Letztes Jahr wurden da auch 4 Spieler an Teams quasi zugeteilt, in Anführungszeichen. Dieses Jahr war die AFC North dran, also 4 internationale Spieler wurden an die Teams in der AFC North zugeteilt und da eben darunter auch 2 Deutsche, nämlich Boehringer und Chris Ezala. Boehringer zu den Bengals, Ezala zu den Baltimore Ravens. Interessant bei Boehringer, was glaube ich nicht viele auf dem Zettel haben, einmal, dass er so jetzt nochmal ein Team findet, aber auch, dass er die Position wechselt. Er wird künftig Tight End spielen. Wie funktioniert das Programm, muss man vielleicht einfach auch mal kurz sagen. Die Spieler sind über den Sommer im Prinzip ganz normale Teilnehmer im Training Camp. Sie werden in den Rookie Camps dabei sein. Sie werden im Prinzip die ganze Saisonvorbereitung als normaler, wie jeder normale Spieler mitmachen. Sie haben auch die Chance, sich für den 53-Mann-Kader zu empfehlen. Also das heißt, wenn sie wirklich gut sind, wenn sie die Coaches über den Sommer überzeugen, dann werden sie auch in dem 53-Mann-Kader dafür spielberechtigt. Wenn sie das aber nicht schaffen, greift eine Sonderregelung. Und zwar dann können die Teams sie als 11. Spieler ins Practice Squad aufnehmen. Also Teams haben normalerweise nur 10 Practice Squad Plätze. Dieses Internationalisierungsprogramm erlaubt es sozusagen, den Spieler als 11. Spieler zu listen. Passiert das aber, also sprich, wird er nach dem letzten Preseason-Spiel als 11. Practice Squad Spieler aufgenommen, dann ist der Platz quasi gesperrt. Also dann dürfen sie den Spieler im Laufe der Saison nicht mehr in den Kader aufnehmen. Das ist sozusagen die Sonderregelung.
Bis jetzt. Und wie schätzt du seine Chancen ein? Also die von Moritz Boehringer?
Also ich bin sehr gespannt. Ich finde den Positionswechsel unglaublich spannend. Ich habe vielleicht ein kleiner Teaser. Das habe ich dir jetzt auch noch gar nicht gesagt. Ich habe gerade vor einer halben Stunde mit Moritz telefoniert.
Und, nice, cool.
Das Interview gibt's also wahrscheinlich für euch heute, also am Donnerstag auf Spox, die Aussagen, die er hatte. Und ich fand es schon recht interessant, was er generell erzählt hat, nämlich dass er viel über die letzten Monate auch daran gearbeitet hat. An den Tight End Werkzeugen, also vor allem eben sowas wie Blocking. Er hat viel an Muskelmasse draufgepackt, ist aber, hat er gesagt, trotzdem, was die ganzen Werte, die Sprintwerte und alles angeht, hat er nicht wirklich was verloren. Das heißt, er sollte eigentlich ein sehr, sehr interessantes Tight End Prospect sein, in der Theorie. Ich glaube, dass er da eine bessere Chance haben kann, in den NFL-Kader zu kommen als Receiver. Und ich glaube sogar auch, dass für dieses Jahr ist es eine Außenseiterchance, das muss man ganz klar sagen. Ich will hier nicht irgendwie blinden Optimismus verbreiten, aber die Bengals haben natürlich Tyler Eifert, das wissen wir alle.
Da wissen wir aber auch alle, wie
der, aber bei Eifert wissen wir alle, wie der verletzungsmäßig so unterwegs ist. Die anderen beiden Titans, die dahinter sind, sind jetzt nicht gerade als virtuose Passcatcher in Erscheinung getreten bisher in ihrer NFL-Karriere. Mhm. Sprich, wenn sich Moritz Boehringer über das Camp wirklich als guter Blocker herausstellt, und ich glaube, wir wissen, dass er den Ball fangen kann. Er hat mir erzählt, dass er auch viel an so Sachen wie Coverage lesen und Film schauen und all diese Dinge gearbeitet hat, dann ist er ein interessantes Tight End Prospect, weil er wahnsinnig athletisch ist, weil er eben die Vergangenheit als Wide Receiver hat. Ich bin wirklich mal sehr gespannt. Ich bin optimistischer bei ihm jetzt, als ich jemals in Minnesota war.
Spannend, wirklich spannend. Ja, wäre schön, wenn er es schafft. Wäre schön vor allem für den deutschen Football oder für die Darstellung, finde ich, von Football in Deutschland, wenn es dann wirklich mal ein deutscher Spieler auf eine Skill-Position in der NFL schafft. Dann kommen wir jetzt zu anderen spannenden Prospects, und zwar zu den Leuten, die in Runde 2 bis 7 gezogen worden, beziehungsweise wir haben ja sogar 3 unserer My Guys wurden noch in Runde 1 gezogen. Dein erster My Guy, und du bist Fanboy, glaube ich, komplett, Josh Rosen, erste Runde an Pick Nummer 10 zu den Cardinals. Da haben wir jetzt schon häufig drüber gesprochen. Ja? Ich weiß, du bist großer Fan, du würdest wahrscheinlich gerne jede Folge drüber sprechen. Eine Frage habe ich trotzdem zu Josh Rosen an dich.
Ja.
Startet er Week 1?
Ich sag nicht Week 1, aber innerhalb der ersten 5 Wochen.
Also du glaubst erstmal Sam Bradford,
ja,
und dann verletzt sich Bradford wie immer und dann kommt Josh Rosens Zeit, oder wie?
Würde mich absolut überhaupt nicht wundern, und ich würde auch vielleicht, und es wäre natürlich unglaublich kurios, wenn das passieren würde, aber ich würde nicht komplett ausschließen, dass Bradford zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren das Schicksal ereilt, dass er den Erstrunden-Quarterback in den Nacken gesetzt bekommt und noch vor der Saison getradet wird.
Dann haben wir 10 Picks später ist noch einer von deinen My Guys weggegangen. Und zwar Frank Ragnow, der Center, der jetzt bei den Detroit Lions spielt. Da haben wir kurz drüber gesprochen. Hast du da zudem irgendwie noch mal was? Ich glaube, das ist ein ganz solider Pick, ne? Wahrscheinlich der beste Center in der Klasse gewesen. Die Lions können da Verstärkung gebrauchen. Was sagst du zu Frank Ragnow?
Ja, rundum solider Pick, würde ich genauso sehen. Die Lions haben ihn ja zum Beispiel auch über einen Billy Price, der ja auch noch zu haben gewesen wäre. Und man hat lange vermutet, dass die Bengals Ragnow genommen hätten, eben einen Pick später, wenn die Lions ihn nicht genommen hätten. Die Bengals haben dann letztlich Price genommen. Es ist, denke ich, der Versuch der Lions, dahin weiter in die Offensive Line zu investieren, einmal um Stafford zu schützen, aber vor allem eben auch, um endlich mal Matt Stafford ein Run-Game zur Seite zu stellen. Und dafür ist es, denke ich, genau der richtige Weg.
Wir kommen jetzt zu meinem ersten MyGuy, der am Ende der ersten Runde gepickt wurde, nämlich an 31. Die New England Patriots haben Sony Michel, Running Back, den Running Back, gepickt. Und auch da haben wir schon drüber gesprochen. Ist ein guter Dion Lewis-Ersatz, den sie verloren haben. Was ich ganz interessant finde, ich bin super überzeugt von Sony Michel als Running Back selber, als Spieler, als Footballspieler. Aber ich bin ja so ein bisschen der Fantasy-Football-Beauftragte von uns beiden. Da mache ich mir dann doch ein bisschen Sorgen. Also ich glaube, das ist nicht wirklich die beste Adresse für ihn aus Fantasy-Football-Sicht. Er wird zwar vielleicht der Goal-Line-Back, könnte ich mir vorstellen, im Vergleich auch zu den anderen Running Backs, die sie noch haben. Aber ganz ehrlich, er muss sich das Backfield halt mit Leuten wie Rex Burkhead, James White und Hill teilen. Und da wird er, glaube ich, von anderen Running Backs, die in deutlich besseren Spots gelandet sind, über die wir auch noch sprechen werden, sind da, glaube ich, in Sachen Fantasy-Football, haben ihn da überholt.
Ja, und Goal-Line-Back würde ich fast sogar vielleicht tippen, dass Hill das sein könnte.
Echt?
Weiß man natürlich nie bei den Patriots, was sie da letztlich machen.
Ja.
Ja, ich glaube, wenn man es umdreht oder wenn man es positiv sehen will, damit die Patriots einen Running Back in der ersten Runde draften und damit dieser Pick auch in puncto Value einfach lohnt. Also man darf nicht vergessen, wo die Leute wie Dion Lewis und James White herhaben. Könnte man es auch als Tendenz sehen, dass sie vielleicht mehr zu einem echten Three-Down-Back hingehen wollen und nicht mehr dieses krasse Committee haben. Aber also ich wäre da auch sehr vorsichtig, wenn es an Fantasy-Teams geht.
Vor allem hat es ja letzte Saison mit 4 Backs relativ gut funktioniert. Also, weißt du, für jeden irgendwie seine Spezialität so parat gehabt. Auch James White und Rex Burkhead können die Bälle fangen. Nicht nur Sony Michel.
Ganz klar.
Deswegen, das muss man, glaube ich, beobachten, bevor man den jetzt relativ hoch draftet. Dann kommen wir aber schon in Runde 2. Und da wurde an Nummer 45 einer von meinen My Guys gepickt, nämlich Cornerback Josh Jackson, der jetzt bei den Green Bay Packers ist. Und das ist, also wir reden nachher noch über die Green Bay Packers wahrscheinlich ein bisschen ausführlicher. Die haben nämlich wirklich einen sehr interessanten Draft hingelegt, finde ich. Die haben mit ihren ersten beiden Picks 2 Cornerbacks genommen in den ersten beiden Runden. Mhm. Jair Alexander und dann eben Josh Jackson. Und das ist wirklich ein super spannendes Ball-Hawking-Cornerback-Duo, das sie sich da zusammengebaut haben. Also klar, Green Bay musste da irgendwie ein bisschen was tun in Sachen Passing-Defense. Aber jetzt haben sie wirklich ein ganz spannendes, ganz junges Cornerback-Duo da stehen.
Ja, und auch eine Position, die ja einfach seit Jahren eine Schwäche war, sieht plötzlich so aus, auch in Kombination mit dem Draft letztes Jahr, als könnte das von einer Schwäche in recht kurzer Zeit eine Stärke werden.
Und das brauchen sie auch. Also, ich meine, wenn man Aaron Rodgers als Quarterback hat, muss man dafür sorgen, dass das komplette Team einfach Super Bowl-fähig ist. Und halt nicht nur die Offense und nicht nur Aaron Rodgers, sondern halt auch die Defense. Und das geht, glaube ich, da in eine gute Richtung. Aber darüber reden wir gleich noch. Dann der nächste interessante Mann ist einer deiner My Guys gewesen. An Nummer 51, zweite Runde. Die Chicago Bears haben sich Unterstützung für Mitch Trubisky geholt. Und zwar einen Wide Receiver namens Anthony Miller. Und ich finde, das ist ein super Fit für diese Offense. Neben Allen Robinson, dann haben sie noch den von mir Trey Bubu genannten Trey Burton als Tight End jetzt neu mit dabei. Und ich finde, man sieht so richtig eine klare Ansage, ne? Also irgendwie Mitch Trubisky die Umgebung so optimal wie möglich machen und ordentliche Waffen an die Seite stellen.
Und das ist ja auch der einzig richtige Weg. Also wenn du in einen Rookie-Quarterback investierst, also wenn du in einen Quarterback im Draft investierst, dann musst du ihm ja auch die bestmögliche Chance auf Erfolg geben. Und ich bin gespannt, wie die Bears Miller einsetzen. Ich könnte mir vorstellen, dass er recht schnell im Slot startet. Er kann auch Outside spielen. Ich hatte ihn ja schon ein bisschen porträtiert in unserer MyGuys-Folge. Deswegen so in aller Kürze. Es ist einfach ein unglaublich schneller, explosiver Receiver, der seine Routes sehr, sehr scharf und sehr, sehr aggressiv läuft. Der nach dem Catch schon viel Qualität mitbringt. Das Spielverständnis ist da. Also mir hat das Tape extrem gut gefallen. Er war für mich definitiv ein Top-5-Receiver in dieser Draft-Klasse. Und ich glaube, dass die Bears, und über die Bears werden wir nachher auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen, dass die Bears insgesamt einen super, super Job gemacht haben und dass Miller da in diese Offense, wie du es gesagt hast, auch echt ideal reinpasst, auch zu dem, was sie sonst schon im Team haben und was sie vor allem auch in der Free Agency gemacht haben.
Für mich noch ein viel spannenderer Pick, kam ein paar Plätze dahinter, auch noch in der zweiten Runde. Die Washington Redskins haben sich Unterstützung auf der Running Back Position geholt, nämlich Darius Geis, meinen My Guy Nummer 1. Und der ist wirklich im Draft gefallen und gefallen und gefallen. Manche haben ihn ja in der ersten Runde, Ende der ersten Runde vermutet. Und dann ist er wirklich bis ans Ende der zweiten Runde gefallen. Und sportliche Gründe können es eigentlich nicht gewesen sein. Es soll irgendwie an charakterlichen Dingen so ein bisschen gehakt haben. Mhm. Dass er seine Emotionen nicht so ganz im Griff gehabt haben soll bei irgendwelchen Gesprächen vor dem Draft. Man weiß irgendwie nichts Genaues, glaube ich. Also zumindest ich nicht.
Ja, also ich das Einzige, so irgendwie gerüchtemäßig war, irgendwie, es soll wohl zu einigen Shouting-Matches gekommen sein bei Meetings. Also, dass die sich da irgendwie angeschrien haben, was natürlich für einen Draft-Prospect nicht ideal ist.
Nee, nicht ideal, auf keinen Fall. Trotzdem, ich bleib dabei, das ist meiner Meinung nach der zweitbeste Running Back im Draft gewesen. Und deshalb finde ich oder glaube ich auch ein richtig, richtig guter Pick für die Redskins. Könnte so ein bisschen fehlendes Puzzlestück gewesen sein, hat aber viel Konkurrenz auf der Running Back Position. Also mit Pirine, Thompson, Kelly. Die O-Line ist gut, das ist schon mal für einen Running Back sehr viel wert. Mhm. Aber auch hier nochmal Fantasy-Football-Brille auf, nicht gerade optimal. Also ich glaube schon, dass er Pirine, Thompson und Kelly ziemlich schnell, also vor allem Pirine und Kelly, was die Qualität angeht, relativ schnell in die Tasche steckt. Aber Receiving Back wird, also ist Thompson meiner Meinung nach, da wird er kaum dran vorbeikommen, wenn der fit ist und fit bleibt. Trotzdem glaube ich schon, dass er vor allem in der Red Zone ein paar Carries bekommen könnte und dann natürlich mit Touchdowns irgendwie auf sich aufmerksam machen kann und vor allem auch für Fantasy Football in Sachen Touchdowns dann für Punkte sorgen kann.
Ja, das denke ich auch. Für mich ist der Spot sogar gar nicht so schlecht, weil ich hatte ja damals in unserer MyGuys-Folge ein bisschen angeprangert. Also er war jetzt zum Beispiel für mich nicht der zweitbeste Running Back insgesamt in der Klasse, sondern eher so auf Platz 3 bis 4 in etwa. Weil ich eben gesagt habe, ich weiß nicht, inwieweit er dir im Passspiel hilft. Und das ist für mich einfach in der Bewertung von einem Running Back ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Der Spot, ich denke, dass er, wie gesagt, dass Rob Kelly und Samaje Perine recht schnell verdrängen wird in Washington.
Ja.
Der Fit aber ist, glaube ich, dann insofern wieder gut, als dass er, wenn er ein guter Receiver in der NFL sein kann, dann werden die Redskins das auch so nutzen. Wenn das aber nicht sein kann, dann werden sie ihn trotzdem gut einsetzen, eben als ihren Powerback einfach.
Ja.
Wir haben letztes Jahr haben wir gesehen, wie krass diese Offense gelitten hat, als sich Thompson verletzt hat. Der war für das Scheme extrem wichtig und ich glaube, das wird sich auch mit Alex Smith nicht ändern. Aber wenn du da jetzt so ein Backfield-Committee einfach hinstellst und du hast dein Powerback und du hast eben dein Receiving Back, dann glaube ich, dass das für Guys sogar eine recht gute Rolle sein kann.
Machen wir weiter mit einem Quarterback. In der ersten Runde wurden ja 5 gepickt, dann aber in der zweiten Runde überraschenderweise gar keiner. Aber in der dritten Runde war es soweit. An Pick Nummer 76 haben die Pittsburgh Steelers sich Mason Rudolph geholt. Und das ist ein interessanter Pick. Insofern, die Pittsburgh Steelers hatte man so ein bisschen, finde ich, auf der Pfanne, was ein Quarterback angeht, weil Big Ben ist nicht mehr der Jüngste. Er hat jetzt aber irgendwie gesagt, er will noch ein paar Jährchen machen. Trotzdem, ich glaube, mit Mason Rudolph dahinter, der jetzt hinter Ben Roethlisberger lernen kann, ist, glaube ich, ein sehr guter Tutor auf jeden Fall, kann sich dahinter entwickeln und dann können die Steelers immer noch gucken, ob er ihn irgendwann beerben kann. Was ich besonders schön finde, ist, sie haben sich ja mit dem Wide Receiver Washington einen Spieler geholt, mit dem er schon im College zusammengespielt hat. Vielleicht wird das neue große Duo bei den Steelers in der Offense.
Ja, und Washington, denke ich, wird sogar recht schnell spielen. Der wird diese Martavis Bryant Downfield Receiver Rolle übernehmen.
Denke ich auch, ja.
Rudolph, ich hatte ihn, also er war für mich klar die Nummer 6 in dem Draft an Quarterbacks. Ich hatte ihn auch in der zweiten Runde eher erwartet, dass die Steelers ihn an dem Spot nehmen, finde ich, ist guter Value und macht Sinn. Also wir haben die Giants ja mehr als genug dafür kritisiert, dass sie an Position 2 eben keinen Eli-Nachfolger genommen haben. Roethlisberger spielt nur auf einem deutlich höheren Niveau als Manning aktuell. Aber sich jetzt einen Quarterback zu holen, der dann vielleicht auch tatsächlich, sagen wir mal, 2 Jahre Zeit kriegt, das ist glaube ich, ein Modell, was durchaus Sinn machen kann. Letztes Jahr haben sie ja schon Josh Dobbs genommen. Den Pick habe ich nie verstanden. Den hatte ich irgendwie, also der hat mir auf College so gar nichts gegeben. Jetzt haben sie, glaube ich, tatsächlich einen Quarterback, der perspektivisch zu einem NFL-Starter ausgebildet werden kann.
Auf jeden Fall ein sehr zukunftsorientierter Pick. Ja. Einer, der wahrscheinlich, sagen wir mal, eher in der näheren Zukunft relevant werden könnte, war dann auch noch in der dritten Runde an 71. Die Denver Broncos haben sich einen Running Back geholt und der hört auf den Namen Royce Freeman. Und das ist ein Pick, da setze ich mir eine ganz große Fantasy-Football-Brille auf. Der ist nämlich sehr interessant aus meiner Sicht. Ich glaube, also CJ Anderson ist weg. Dann haben sie noch Devontae Booker, der jetzt aber auch nicht den Eindruck gemacht hat, als könnte er ein komplettes Backfield alleine stemmen. Und Royce Freeman könnte tatsächlich in Week 1 der Starting Running Back der Denver Broncos sein. Und das ist ein richtig guter Running Back. Also den habe ich vorher schon mir ein paar Mal angeguckt. Ich finde, gut, es ist einer, der braucht seine Gaps, ja, der macht nicht irgendwie aus einem kompletten, wenn er irgendwie keine Gaps findet, ja, dann macht er da auch nicht viel draus. Aber er hat eine richtig gute Vision, finde ich. Also, wenn er dann mal Gaps hat, dann sieht das richtig gut aus. Also, ich finde sogar, ich habe mir jetzt nochmal nach dem Draft ein paar Tapes angeguckt, ich finde sogar, er hat mit die beste Running Vision in der ganzen Klasse. Entscheidet sich nämlich fast immer für das richtige Gap, sieht seine Running Lanes und hat dann auch, ja, Speed ist jetzt nicht überragend, aber seine Quickness vor allem, dass er dann aus dieser Vision was machen kann. Ja, also ich glaube, es gibt schnellere und agilere Running Backs, aber diese Vision, also ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe die Tapes geguckt und dachte, Alter, der entscheidet sich fast nie falsch.
Ja, hat wenige Plays einfach als Konsequenz daraus, wo es jetzt irgendwie Raumverlust oder sowas gibt.
Genau.
Also es ist einfach Ich hab über ihm immer die ganze Zeit irgendwie in meinen Notizen stehen gehabt, solider bis guter All-Around-Back. Also ich glaube, der macht nichts auf einem herausragenden Elite-Level, aber er macht eben alles gut. Er macht irgendwie alles so, dass man sagt, damit kann man im Backfield arbeiten.
Und wenn er sich dann jetzt auch noch mal ein bisschen entwickelt und wirklich so ein richtig solider Running Back wird, dann wird er Devontae Booker, glaube ich, schnell den Rang abgelaufen haben. Und dann, um noch mal zurückzukommen auf Fantasy Football, ein Starting Running Back ist unglaublich wichtig, wenn einer da wirklich als Three-Down-Back eingesetzt wird. Und Royce Freeman könnte, glaube ich, in vielen Drafts, in vielen Fantasy-Ligen vielleicht sogar als Undrafted Free Agent weggehen. Ich glaube nicht in irgendeiner Liga, in der ich bin. Aber, also da sollte man ein Auge drauf werfen. Wenn der in die unteren Runden fällt, glaube ich, ein sehr interessanter Mann, wenn der sich gut entwickelt und dann wirklich so seine Yards oder so solide seine Yards und damit auch seine Punkte bei Fantasy Football bringt. Interessant auf jeden Fall.
Ja.
Dann kommen wir zu einem Tight End. In Runde Nummer 4 sind wir bereits. An Pick Nummer 101 haben die Panthers Ian Thomas geholt.
Genau, und die Panthers, was die Panthers generell gemacht haben, hat mir in fast jederlei Hinsicht gut gefallen. Das Einzige ist, dass sie ihre Interior Offensive Line eben, sagen wir mal, eigentlich ignoriert haben. Aber sie haben in der ersten Runde DJ Moore gedraftet, einen Receiver, der recht schnell der Nummer 1 Receiver sein kann. Und dann haben sie eben in der vierten Runde Ian Thomas geholt. Und ich glaube, dass Ian Thomas perspektivisch der Nachfolger für Greg Olsen sein kann, weil er die Physis und auch so generell das Zeug irgendwie mitbringt, um ein guter Blocker zu werden. Aber schon jetzt ein sehr, sehr guter Receiver ist. Also war für viele so ein bisschen der Tight End Sleeper in der Klasse, in der Tight End Klasse, die ja generell jetzt nicht gerade mit viel Spitzenqualität aufwarten konnte. Was die Panthers jetzt eben dadurch haben, ist, sie haben im Moment zwei Tight Ends, sie können aus zwei Tight Ends heraus spielen. Sie haben einen echten Outside-Receiver in DJ Moore und sie haben natürlich auch noch Devin Funchess, der ist ja auch noch da. Sie haben dazu sich noch Torrey Smith als so den Speedster geholt, der ist für mich aber nicht mehr als einfach ein Speedster. Was das den Panthers gibt, sie haben ja den Offensive Coordinator getauscht, ist die Möglichkeit, das Feld oder den Gegner downfield zu attackieren. Und das ist einmal das, was North Turner machen will und das ist auch das, was Cam Newton am besten macht, außer mit dem Ball laufen. Ich glaube,
und es würde ja dann auch, glaube ich, Räume schaffen für jemanden wie Christian McCaffrey, Ganz der genau. dann auch nochmal die kurzen Bälle fangen kann und dann vielleicht mehr Platz hat.
Ganz genau. Ich glaube, das ist genau das, was wir von den Panthers sehen werden. Wir werden, werden viel Two-Tight-End-Sets sehen und daraus viel einmal Play-Action, aber auch viel einfach Downfield-Passing. Und wenn die Defense dann vertikal eben in die Länge gezogen wird, dann sind die Wege für einen Christian McCaffrey underneath frei. Und die Frage wird sein, ob die Interior Offensive Line dem standhält, also ob sie lange genug blocken kann, dass diese Downfield-Laufwege auch funktionieren. Aber die Philosophie, denke ich, ist ja klar erkennbar. Und Ian Thomas nach Carolina macht für mich einmal viel Sinn und ist, glaube ich, in der Runde auch ein sehr, sehr guter Pick gewesen.
Was auch bestimmt viel Sinn macht für die Cincinnati Bengals, ist einer meiner MyGuys, den sie sich geschnappt haben in der vierten Runde, nämlich Mark Walton. Überraschenderweise ein Running Back. Es ist, sagen wir mal, aus MyGuy-Sicht nicht ganz optimal. Denn die Bengals haben auf jeden Fall zwei Running Backs, die jetzt gerade nicht so schlecht sind in Joe Mixon und Gio Bernard. Und ich glaube auch nicht, dass Mark Walton da jetzt in der ersten Saison an den beiden vorbeikommt. Aber er ist immerhin in einem Team gelandet mit einem Coach, der im Backfield gerne mal durchtauscht. Letzte Saison meiner Meinung nach viel zu sehr durchgetauscht hat, weil Joe Mixon ist in meinen Augen der klar beste Running Back, auch schon letztes Jahr bei den Bengals gewesen und wurde erstaunlich wenig eingesetzt. Als er dann mehr eingesetzt wurde, konnte er sich auch ein bisschen mehr entfalten und konnte mal ein bisschen zeigen, was in ihm steckt. Trotzdem ist es für Mark Walton nicht die beste, ja, die beste Adresse, wo er gelandet ist, aus Spielersicht, auch aus Fantasy-Football-Sicht nicht, aber sie haben Jeremy Hill verloren und die Rolle wird er wahrscheinlich einnehmen. Kommen wir wieder zu einem Pick, über den du gerne sprechen möchtest, nämlich zu einem von den Eagles, vom amtierenden Super Bowl Champion. An Nummer 130 haben sie sich den Defensive End Josh Sweat geholt. Ah, auch bitter, wenn du Schweiß mit Nachnamen heißt, ne? Naja, gut. Was gibt's über den zu sagen?
Ja, also mich hat's einmal gewundert, dass er so weit dann doch runtergegangen ist im Draft. Vor allem aber muss man einfach sagen, die Eagles sind ja einfach als Team in den Draft gegangen und hatten keine wirklich große Baustelle. Also sie haben
auch ein Luxus, oder?
Genau, absoluter Luxus. Das haben wir bei ein, zwei Teams gesehen. Die Jaguars fallen auch so ein bisschen in die Kategorie. Die Eagles haben schon was sehr, sehr Sinnvolles gemacht mit Dallas Goedert, dem Tight End, der ihnen ähnlich wie auch Carolina die Chance gibt, aus Two Tight End Sets heraus wirklich auch im Play-Action-Passspiel viel Schaden anzurichten.
Und sie haben ja Trey Burton verloren.
Genau, sie haben
das Trey Burton verloren. Das kommt halt noch hinzu, ne?
Genau. Was aber die große Stärke von den Eagles war letzte Saison, ich glaube, das wissen wir alle, ist die Defensive Line. Und sie haben letztlich mit Sweat einen Spieler jetzt bekommen, der, glaube ich, direkt in seiner ersten Saison als situativer Pass-Rusher schnell eingesetzt werden kann. Also so ein Third-Down-Pass-Rusher. Der wird und muss nicht in irgendeiner Art und Weise starten. Der muss dann nicht bei First and Ten auf dem Feld stehen und den Run verteidigen. Den kannst du dann wirklich bei Third Down so ein bisschen von der Kette lassen. Und die Eagles haben ja in der Free Agency Bo Allen und Vinnie Curry verloren. Sie haben sich aber im Gegenzug Michael Bennett und Helo Dinata geholt, die quasi diese Position mehr oder weniger übernehmen. Das heißt, die Defensive Line ist immer noch eine riesige Stärke und du packst im Prinzip auf deine Stärke mit einem Spieler, der einfach unerwartet ein bisschen tiefer gerutscht ist, aber der viel Qualität mitbringt, nochmal eine Stärke drauf. Die Jaguars haben das ja auch gemacht mit ihrer Defensive Line. Ich mag das, wenn Teams Value picken, die keine Baustelle haben und einfach sagen, wir können es uns leisten, unsere Stärke noch stärker zu machen. Und ich glaube, das ist genau das, was den Eagles hier gelungen ist.
Ja, und Rostertiefe ist ja auch nicht zu unterschätzen. Genau, also ich meine, es verletzen sich immer wieder Spieler auf sämtlichen Positionen. Und da so ein bisschen Tiefe zu haben, auch mit Rookies dahinter, ist bestimmt nicht verkehrt.
Ja.
Verkehrt war auch nicht der Pick der Miami Dolphins in Runde Nummer 4. Ein Running Back, Kalen Ballage, wenn ich den richtig ausspreche. Und ich kann mir schon vorstellen, warum der dir ins Auge gesprungen ist. Dieser Pick vor allem, weil seine Konkurrenz in Miamis Backfield ist jetzt wirklich nicht gerade angsteinflößend mit Kenyon Drake und Frank Gore. Könnte, glaube ich, ziemlich schnell ein paar Carries bekommen, oder?
Ja, also Frank Gore, da fragen wir jetzt ja, glaube ich, alle so ein bisschen, ob der überhaupt eine Rolle haben wird. Der hat ja auch, soweit ich weiß, nur fürs Minimum unterzeichnet.
Ob er einen Rollator also, haben will, wird, das finde ich ein bisschen frech von dir. Also da musst du auch mal.
Also der war ja bei den Colts auch letztes Jahr immer noch echt okay. Das muss man ja auch dazu sagen.
Für einen 52 Jahre alten Running Back war okay, ja, absolut.
Nein, also gehen wir mal von. Also ich würde auf Drake und Belge als das Duo so ein bisschen eingehen. Und ich glaube, da haben wir in Miami jetzt ein Running Back Duo, was zusammen extrem athletisch ist, extrem explosiv ist, die sich dementsprechend auch, also da kannst du, wenn jetzt, sagen wir, Drake hat irgendwie die ersten drei Viertel gespielt und wenn du dann quasi Belge als Starter im vierten Viertel bringst, dann wird die Defense echt Probleme haben, glaube ich, den im Zaum zu halten. Das Tape hat mir generell sehr, sehr gut von ihm gefallen. Der ist nicht nur explosiv, sondern der ist auch ein guter Receiver. Der ist ein Kick-Returner, der wurde im Slot aufgestellt. Der baut während seines Runs nochmal echt ordentlich Speed auf. Der erinnert mich in seinem Stil, Achtung, nicht Qualität, in seinem Spielstil, ein bisschen an David Johnson. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die Dolphins noch viel mehr Wert auf auch Pässe zum Running Back setzen werden in der kommenden Saison. Und da sehe ich Drake und Belge als ein sehr, sehr spannendes Duo. Wen ich da in Fantasy nehmen würde, will ich nicht sagen, aber als
damit ihr den keiner wegnimmt, oder? Nee, ist wirklich also schwer. Bei den beiden kannst du vor der Saison nicht wissen.
Genau, aber als reales Football-Duo sozusagen ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache für die Dolphins.
Und Drake macht ja auch ganz gute Musik, ne? Also, ja gut, okay, klar, ich lasse es. Lass uns über Maurice Hurst sprechen, Defensive Tackle, der in Runde Nummer 5 zu den Raiders gegangen ist. Und vor ein paar Wochen war der Typ noch ein Prospect für Runde Nummer 1. Dann wurden aber Herzprobleme oder ein vermeintlicher Herzfehler festgestellt, der aber irgendwie nie 100% bestätigt werden konnte. Aber ganz ehrlich, der könnte wahrscheinlich einer der Steals des Drafts sein, wenn er fit ist und fit bleibt, oder?
Absolut. Also wenn er fit bleibt, wenn er tatsächlich diese Herzprobleme, und es ist ja wirklich undurchsichtig und wir wissen es alle nicht und die Teams wissen es offenbar auch nicht zu 100%. Wenn er fit bleibt, dann ist er ziemlich sicher sogar der Steal erstmal des Drafts, weil er ein echter Defensive Tackle Pass Rusher ist und das ist genau das, was die heutige NFL von dieser Position braucht. Das ist genau das, was wir von einem, was ein Aaron Donald so stark macht, was ein Geno Atkins so stark macht. Es ist auch etwas, was die Raiders brauchen, ganz dringend. Die brauchen da in der Mitte.
Ja, gut, das hat sie aber sonst in dem Draft auch nicht groß interessiert, was sie brauchen.
Das stimmt, ja, aber umso größer könnte der Impact direkt im ersten Jahr sein.
Das stimmt.
Wir alle können, glaube ich, nicht einschätzen, ob und wie wir ihn auf dem Feld sehen. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass er spielen kann, und ich fand es interessant, dass Mike Mayock direkt zum Start des dritten Drafttags, also der NFL Network Draft-Experte, gesagt hat, dass mehrere Teams inzwischen wohl
komplett abgesprungen sind, ne?
Nee, dass sie mit Nachtchecks ihm grünes Licht gegeben haben.
Ah, okay.
Also andersrum, hat es mich echt gewundert, dass er dann noch bis in die fünfte Runde gefallen ist. Weil ich hätte gedacht, wenn ein Team ihn in der vierten Runde pickt und dran ist und denkt, ist doch alles okay, dann muss man ihn eigentlich nehmen. Also insofern ist die Situation echt undurchsichtig und medizinisch können wir das sowieso alle nicht bewerten. Aber wenn er spielen kann, dann ist es an dem Spot für 2018, denke ich, einer der besten Picks in diesem Draft.
Ein ganz interessanter Pick ist auch der direkt danach gewesen. Also Maurice Hurst war ja einer deiner My Guys und der danach war einer meiner My Guys, nämlich Shaquem Griffin, Linebacker, der jetzt bei den Seahawks spielt. Und darüber müssen wir auf jeden Fall reden, weil da wurde auch schon ganz viel drüber gesprochen. Shaquem Griffin, ihr erinnert euch aus der vorletzten Folge, das ist der Linebacker, dem eine Hand fehlt. So, und ja, es ist eine schöne Story. Weil, wie ich finde, ist das eine schöne Story, weil er jetzt mit seinem Zwillingsbruder in einem Team wieder spielt. Der ist nämlich letztes Jahr schon von den Seahawks gedraftet worden. Aber mehr ist da meiner Meinung nach auch nicht. Also was habe ich für Tweets gelesen? Irgendwie, der Pick sei ein Statement für die ganze NFL. Nein, finde ich nicht. Es wäre sehr, sehr bedauerlich gewesen, wenn kein NFL-Team bereit gewesen wäre, diesen wirklich hochtalentierten und sehr, sehr sportlich beeindruckenden und ehrgeizigen Footballspieler zu picken, weil er dieses Handicap hat. Und er hat es ja auch in die NFL geschafft, weil er ein verdammtes Monster von Footballspieler ist und nicht, weil ihm eine Hand fehlt. So, und es ist schon ein bisschen überraschend sogar gewesen, dass er bis in die fünfte Runde gefallen ist. Gut, okay, am Ende sind es immer noch wirtschaftlich orientierte Teams, die sich vielleicht denken, okay, dazu haben wir auch noch drüber gesprochen, welche Rolle soll er in dem Team haben. Aber ganz ehrlich, das ist eine schöne Story, dass er jetzt wieder mit seinem Bruder zusammenspielt. Aber ansonsten ist er einfach ein gedrafteter Footballspieler. Und genau so handelt er jetzt auch. Also der hat ja Anfragen bekommen, Interviewanfragen irgendwie aus allen Ländern dieser Welt, die er fast alle abgelehnt hat, weil er es leid ist, halt die ganze Zeit über seine fehlende Hand zu sprechen. Der will jetzt ganz normal irgendwann ins Trainingscamp, der will sich ganz normal beweisen, der will ganz normal den Roster irgendwie in seinen Roster-Spot irgendwie bekommen und will zeigen, dass er ein guter Footballspieler ist. Und das ist, finde ich, genau die richtige Einstellung. Weil ja, es ist eine schöne Story, aber nicht, weil ein Spieler ohne Hand gedraftet wurde. Ja, das ist eine Nachricht und eine News, aber Leute, der Typ ist besser als viele Footballspieler, die vor ihm gepickt wurden, meiner Meinung nach. Zumindest ist er athletischer und willensstärker als viele davor. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da habe ich bei manchen Tweets, die ich gelesen habe, ich gedacht, Leute, also fahrt euch mal runter.
Ja, es ist ja auch was Mayock so ein bisschen während der Übertragung angesprochen hat. Das teilweise wurde dann ja auch umgekehrt argumentiert, so nach dem Motto, als er dann irgendwie Anfang Mitte der vierten Runde noch nicht gedraftet war, hier, ja, jetzt die Teams wollen ihn nicht, weil er nur eine Hand hat und so weiter. Ich glaube, man muss ihn einfach sportlich bewerten und dann muss man sehen, dass es nicht ganz leicht ist, ihn in einer Position in der Defense unterzubringen.
Ja, NFL. Absolut, absolut.
Das ist einfach ein Faktor und deswegen ist er, denke ich, auch einfach bis in die fünfte Runde gefallen. Die Seahawks sind in dem Sinn ein sehr, sehr spannender Fit, weil ich glaube, dass er da einmal als Pass-Rusher und als Blitzer eingesetzt werden kann, dass die ihn aber auch zum Beispiel in Sub-Packages als Linebacker aufbieten, dass die ihn als Strong Safety mal irgendwie aufbieten, dass sie ihn Titans covern lassen. Also die werden ihn flexibel einsetzen, da bin ich mir relativ sicher. Aber der konnte nicht in jeder Defense landen. Und das hat nichts damit zu tun, dass er nur eine Hand hat, sondern das hat einfach damit was zu tun, was für ein Spielertyp er ist.
Klar. Du brauchst vor allem auch einen kreativen Defensive Coordinator wahrscheinlich, der sich dem annimmt. Ja. Aber ganz ehrlich, wenn die Eagles es schaffen, einen Rugby-Spieler aus Neuseeland zu draften, der noch nie Football in seinem Leben gespielt hat, dann kann die NFL doch bitte auch, oder NFL-Teams kann man ja wohl auch einen hochtalentierten, vielleicht körperlich für seine Position nicht ganz optimalen Typen draften, der sein ganzes Leben lang Football spielt. Oder?
Ja.
Gut. So, kurz hochgefahren, jetzt fahren wir uns wieder runter. Und zwar für einen anderen Linebacker, den ich ganz spannend fand, den Pick zumindest. Und zwar haben die Rams sich an 160, sehr spannender Name, einer der schönsten Namen im Draft, Ogbonnia Okoronkwo oder so ähnlich, den haben sie sich geholt. Und die Rams als solches haben, finde ich, einen sehr unauffälligen, need-orientierten Draft hingelegt und das ohne First- und Third-Round-Pick. Also nur in der zweiten hatten sie, glaube ich, einen und danach so ein paar. Und dafür haben sie, finde ich, sehr, sehr viel Wert bekommen mit ihren späten Picks. Und sie haben ja schon einen ganz guten Roster und den haben sie, wir haben eben schon über Roster-Tiefe gesprochen. Ich glaube, da haben sie auch viel investiert. Und es gibt aber halt den einen, der wahrscheinlich vielleicht direkt starten könnte. Und das ist eben Ogbonnia Okoronkwo. Und wir kennen alle die Stärke der Rams in der Mitte der D-Line, ja, mit Sue und mit Aaron Donald. Was ihnen aber so ein bisschen fehlt, ist der Druck über außen. So ein klassischer Defensive End Pass Rusher. Ach, jetzt habe ich eben Linebacker gesagt, ne? Das ist vollkommen Quatsch. Der ist Defensive End. Ihr wisst, was ich meine. Pro Football Focus hatte den übrigens als viertbesten Edge-Rusher in der kompletten Klasse gerankt. Ich glaube, da kann man in der fünften Runde sehr zufrieden sein, wenn man den bekommt. Er ist vielleicht ein bisschen klein. Ihm fehlt auch so ein bisschen die Power für den perfekten Pass-Rusher, für den Prototype-Pass-Rusher. Aber in der fünften Runde glaube ich, haben die Rams dann sehr, sehr guten Pick gemacht und sehr, sehr viel Wert bekommen und vor allem wirklich viel Potenzial. Also der kann sich auch noch weiterentwickeln.
Und eben den Need auch erfüllt, wie du gesagt hast. Also das war ja wirklich die Draft-Klasse der Rams ist ja im Prinzip ihre Free-Agency-Klasse. Also Marcus Peters, Aqib Talib, Brandon Cooks. Dass sie jetzt quasi ihre größte Baustelle, die sie noch hatten, nämlich den Edge-Rusher, vielleicht tatsächlich in der fünften Runde bekommen haben oder schließen konnten, ist, wenn es so funktioniert, wenn er tatsächlich sich schnell als Starter oder zumindest als Two-Down-Player oder wie auch immer da festbeißt, dann ist das ein Mega-Stil oder nicht ein Mega-Stil, aber ein sehr, sehr, sehr guter Value.
Ja, der könnte wirklich, schauen wir mal, müssen wir abwarten, aber wenn er wirklich so gut ist wie unter anderem die Pro Football Focus Leute ihn eingeschätzt haben, dann ist es wirklich ein sehr, sehr guter Pick in der fünften Runde. In der fünften Runde wurde auch noch jemand gepickt, über den du gern sprechen würdest. Und zwar die Seahawks haben sich Tackle Jamarco Jones geholt. Und da habe ich so gar keine Meinung zu. Ich bin gespannt, was du zu dem sagst.
Ja, also bei den Seahawks war ja wirklich auch so das Thema, wie gehen die Offensive Line im Draft an? Holen die sich einen Tackle, der es vielleicht erlaubt, dass einer ihrer Tackles nach innen rüber switcht, die Position irgendwie, man dachte so, die ganze Zeit, irgendwas müssen sie doch da noch machen. Dann der Running Back in der ersten Runde, der von allen einfach auch aus Positions-Value-Sicht kritisiert wurde. Mit Jones dann in der fünften Runde zu kriegen, ist für die Seahawks ein richtig, richtig guter Value-Pick. Ich denke, dass der früh Backup für beide Tackle-Spots sein kann und dass er aber auch perspektivisch und vielleicht sogar in seiner ersten Saison in der Offensive Line tatsächlich sogar starten könnte. Also der ist ein langer, athletischer Tackle, ist gut in Pass Protection, ist ein sehr guter Zone-Blocker, was auch durch seine Athletik natürlich kommt. Wenn die Seahawks mehr Power-Blocking spielen, was wir vermutlich tun werden, dann wird er da noch Zeit brauchen. Aber die Tools sozusagen sind alle da. Und ich hatte Jones definitiv vor der fünften Runde auf dem Zettel. Also da, die Seahawks haben für mich am dritten Tag, was den Wert ihrer Picks angeht, viel, viel gut gemacht von dem, was am Anfang des Drafts so ein bisschen man mit hochgezogener Augenbraue gesehen hat.
Dann kommt noch ein My Guy von dir, den du als einer deiner My Guys erkoren hattest. Und zwar in der sechsten Runde. Es geht mal wieder um einen Running Back. Und zwar haben sich die Rams John Kelly geholt. Und das ist wirklich spannend. So eine Situation hatte ich mir ein bisschen für Mark Walton, über den wir vorhin gesprochen haben, erwünscht. Nämlich einer, der vermutlich ziemlich schnell eine klare Nummer 2 werden kann. Und John Kelly, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, kann Nummer 2 hinter Todd Gurley werden. Und ich meine, wenn der mal ausfällt, dann muss er vielleicht ran. Und er ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen ist ein sehr ausgeglichener Back, glaube ich, hattest du auch gesagt, der viel mitbringt, viele Sachen kann, viele Tools mitbringt. Also quasi ein Todd Gurley für Anfänger.
So ein bisschen, könnte man sagen, ja. Also die
Light-Version.
Die Light-Version. Er ist auch definitiv kleiner, aber das ändert nichts daran, dass er mit echt ordentlich Power läuft, dass er einen Stiff-Arm hat, der einem sofort auf Tape auffällt, dass er explosiv ist und dass er eben auch ein guter Receiver ist. Und die Rams haben ja letztes Jahr gerade echt auch viel mit Screens zum Running Back gearbeitet und kurzen Pässen anderweitig zum Running Back, Swing Routes und solche Sachen. Das kann John Kelly alles. Mir hat das Tape sehr gut gefallen. Ich habe mich gewundert vor dem Draft, dass er irgendwie nicht so wirklich ein Thema war. Und ich habe mich gewundert, dass er dann letztlich bis in die sechste Runde gefallen ist. Aber auch da wieder, die Rams, die wir jetzt eben gerade schon gelobt haben, haben da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Spieler an einem Spot gekriegt, wo ich längst nicht gedacht hätte, dass er noch da ist.
Schöner Handcuff, um zum Fantasy-Football vielleicht zu kommen, schöner Handcuff für alle, die Todd Gurley in Runde 1 picken, den dann vielleicht in der späten Runde sich auf die Bank zu setzen, falls Gurley ausfällt. Ja, kann man auf jeden Fall drüber nachdenken. Dann müssen wir auf jeden Fall noch über einen sprechen. Über den haben wir hier im Podcast zumindest wenig bis gar nicht gesprochen bisher. Und zwar einen Wide Receiver, der bis in Runde 6 gefallen ist. Und das ist meiner Meinung nach absurd tief. Equanimeous St. Brown ist tiefer gefallen im Draft als Moritz Böhringer letztes Jahr. Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Am Ende wurde er von den Packers an Pick Nummer 207 gedraftet. Und auch hier, wie so ein bisschen bei Darius Geis, sportlich kaum zu erklären, dass er so tief gefallen ist. Man munkelt ja so ein bisschen, dass der Helikoptervater so ein bisschen schuld dran ist. Und das hat viele Teams wohl abgeschreckt. Den wollten sie nicht irgendwie in die Nähe ihres Teams lassen. Und ganz ehrlich, es gibt, ich weiß nicht, ob es ein ESPN-Video ist bei YouTube, was ich gesehen habe, wo so ein bisschen die Brown-Familie vorgestellt wird. Der Vater, ja, die Mutter aus Deutschland. Und der Vater halt, ich glaube, zweifacher Mr. Universe oder so ähnlich. Mhm. Und die, also das ist wirklich ein, sagen wir mal, über ehrgeiziger Vater und sehr besessen, und alleine diese kurzen Interviewschnipsel, die er da hat, da denkt man wirklich, boah, den will ich nicht wirklich als meinen eigenen Vater haben. Mhm. Trotzdem interessanter Pick, weil machen wir uns nichts vor, als Wide Receiver zur Mannschaft zu gehen, wo man die Bälle vom vermutlich talentiertesten Quarterback der Liga zugeworfen bekommt. Ich glaube, das bringt einen schon ein gutes Stück weit nach vorne und bringt einen auch weiter als Footballspieler. Was mich so ein bisschen beunruhigt, ist, dass die Packers schon zwei Wide Receiver vorher gepickt haben im Draft. Equanimeous St. Brown ist vermutlich der beste von denen. Ich habe mich mit den anderen beiden nicht so sehr beschäftigt, aber Equanimeous St. Brown hätte vielleicht sportlich auch in der dritten Runde schon gepickt werden können. Ja, trotzdem muss man sich natürlich dementsprechend ein bisschen Sorgen machen um seinen Stellenwert jetzt für die Packers. Ja, dritter Wide Receiver. Ich habe gerade heute in einem Podcast gehört, das machen die Packers gerne mal, dass wenn sie ein Need auf einer Position haben, sie holen sich einfach mehrere in den unteren Runden und gucken mal, wer von denen am besten ist. Das könnte St. Brown werden. Trotzdem ist es natürlich ein Statement, wenn man zwei Wide Receiver und dann erst St. Brown draftet. Also ich kann es schwer einschätzen, aber er müsste sich eigentlich gegen die beiden auf jeden Fall durchsetzen. Und wenn er das macht, hat er, glaube ich, in einem sehr, ansonsten sehr dünnen Wide Receiver, eine sehr dünne Wide-Receiver-Konkurrenz da bei den Packers. Da könnte er auf jeden Fall Snaps in der NFL bekommen. Sollte er vor allem.
Wie ja, und man hat da ja ein bisschen ein Muster auch erkannt. Also die Packers haben ja da drei echt große Receiver gedraftet. Also das ist ja auch kein Zufall, wenn ein Team sowas macht. Wenn man jetzt mal rein sportlich bei ist, also dieses Ganze drumherum, also ESPN hat diesen Einspieler auch während der Draft-Coverage, soweit ich weiß, gezeigt, mit der Familie und was da alles drumherum steht. Da gibt's ja alle möglichen Geschichten. Also die ganzen Namen, die Brüder von ihm heißen ja auch Osiris und Amon-Ra. die hießen ursprünglich auch Brown, aber der Vater fand, dass das auf dem Trikot doof aussieht. Deswegen hat er das Saint Brown, also das Saint quasi dazu gemacht. Da gibt's wirklich genug. Und bedenklich für Teams, denke ich, wird, was auch so ein bisschen gemunkelt wird, nämlich, dass der Vater sich irgendwie in Off-Season-Workouts einmischt und seine eigene Vorstellung von Kraftprogrammen hat und solche Geschichten. Ja. Wenn das stimmt, und ich weiß nicht, ob das so tatsächlich ist, aber wenn das stimmt, dann ist das natürlich für NFL-Teams ein ernsthaftes Problem. Rein sportlich betrachtet, ist bei St. Brown das Thema, was mir am konstantesten aufgefallen ist, als negativer Punkt, die Physis und die Aggressivität, beziehungsweise die mangelnde Aggressivität, mit der eben, die bei ihm einfach fehlt. Also
ein bisschen lasch und lauchig auf manchen Tapes, ne? Wie er da manchmal zu Werke geht.
Genau, er müsste eigentlich, für seine Größe müsste er viel, viel aggressiver auch beim Catchpoint sein und so ein bisschen mehr, einfach explosiver, aggressiver auch in seiner Route vorgehen. Das ist bei ihm nicht der Fall. Aber er ist trotzdem ein sehr, sehr guter Receiver, der in seiner Route Geschwindigkeit aufbaut, der gute Cuts hat, der sich von seinen Gegenspielern löst mit sehr, sehr effizienten Bewegungen und der absolutes Big-Play-Potenzial hat. Also da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Das steht außer Frage.
Und so ein Spielertyp fehlt den Packers ja auch, ne? Also wenn man sich die anderen da anguckt, wen haben wir da noch? Jordy ist ja nicht mehr da, Randall Cobb, Devontae Adams. Und dann wird's auch schon dünn, ne? Wen haben wir da als Dritten? Fällt mir gerade
der Dritte. Also die haben ja Jeff Janis entlassen und dann müsste der dritte Receiver, ist das Geronimo Allison dann? Wahrscheinlich.
Der
dritte Receiver ist wahrscheinlich Jimmy Graham eigentlich, aber.
Ja, okay, ja klar. Der die meisten Targets bekommt, wird dann wahrscheinlich Graham noch da irgendwo mit rumspielen. Aber ihr merkt, wenn uns schon nicht der dritte Wide Receiver von den Packers einfällt, kann er nicht besonders gut sein. Und vielleicht schafft es Equanimeous St. Brown ja irgendwie, sich da rein zu wursteln. Aber wir kommen jetzt auch schon zum letzten Pick, über den wir reden wollen. Und das ist nicht nur der letzte Pick, über den wir reden wollen, sondern es war auch der letzte Pick im Draft. Den habe ich nochmal mit reingenommen. In Runde 7, Nummer 256. Die Washington Redskins haben sich Trey Quinn geholt, Wide Receiver, und damit Mr. Irrelevant. Toll. Aber was ich bei dem spannend finde, ist, dass er gar nicht so unspannend ist. Nämlich das Receiver-Corps der Redskins ist jetzt nicht besonders beeindruckend, finde ich. Also widersprich mir gerne, aber Richardson, Jameson Crowder und Josh Dobson, wobei ich glaube, dass Dobson dieses Jahr nochmal einen großen Schritt nach vorne machen wird, weil er einfach mehr Targets bekommen könnte als letztes Jahr. Aber die anderen beiden, die können sich bestimmt auch noch steigern. Aber ich meine, wenn sich Trey Quinn gut anstellt, ja, könnte er vielleicht zumindest ein paar Snaps bekommen.
Vielleicht auch im Special Team, also gilt auch als ist auch ein guter Special Teamer, soweit ich weiß. Die Redskins haben halt keinen Nummer 1 Receiver. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Die haben drei Nummer 2 Receiver in meinen Augen.
Ja, also da so eine klare Nummer 1 ist dann nicht mit bei. Aber ich finde, der Mr. Irrelevant ist dieses Mal gar nicht so irrelevant, wie in anderen Jahren das schon mal der Fall war. Und damit sind wir durch. Durch alle 7 Runden des NFL Drafts aus diesem Jahr. Zumindest haben wir über die Picks gesprochen, über die wir mit euch oder für euch sprechen wollten und diskutieren wollten. Und damit kommen wir jetzt auch schon direkt zu euch, den Hörern dieses Podcasts. Denn wir haben bei Twitter gefragt, was sind Fragen, die euch auf der Seele brennen rund um den Draft? Und da sind sehr spannende Fragen bekommen. Nehmt es uns nicht übel, wenn wir nicht alle beantworten konnten, aber wir haben uns spannende rausgesucht. Zum Beispiel die von Hawkeye09. Der hat nach einem Thema gefragt, was mehrere irgendwie beschäftigt hat. Nämlich geht's um die Patriots. Und zwar fragt er oder schreibt er, kein Jackson, kein Rudolph, was könnte der Quarterback-Plan der Patriots sein? Eine Nobody zum zweiten Brady machen? 2019, 2020, Brady forever? Was sagst du?
Die Angst aller AFC East-Teams.
Er hat ja jetzt in einem Interview gesagt, er würde noch bis Mitte 40 machen, hat jetzt aber mit Giselle, seiner Frau, nur erstmal 2 Jahre ausgehandelt.
Gut, das mal schauen. Also, ich glaube, man muss bei den Patriots besonders immer so nüchtern wie möglich das bewerten. Und dann, wenn man sich das anschaut, was sie gemacht haben, dann sagt das für mich ganz klar eine Sache: Die Patriots haben diese Draftklasse nicht gemocht.
Den gleichen Punkt habe ich mir in dem gleichen Wortlaut auch aufgeschrieben.
Es war ja offensichtlich gerade an Tag 2 und auch vor allem Tag 3, wie häufig sie dann doch zurückgetradet sind oder rausgetradet sind. Es gibt Gerüchte, wonach die Patriots irgendwie nur 70 bis 80 Spieler überhaupt auf ihrem Draftboard hatten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber
das wäre wirklich krass.
Absolut schlecht die Draftklasse einfach bewertet haben insgesamt. Und direkt nach der ersten Runde wurde auch ihr Director of Player Personnel gefragt, so nach dem Motto, ja, wie Quarterbacks und so weiter. Sie hat ja die Chance auf Lamar Jackson, sogar zweimal. Mhm. Es gibt Gerüchte, wonach sie für Mayfield hochgetradet werden, wenn der noch an 2 da gewesen wäre. Persönlich tue ich mich schwer damit, das zu glauben.
Aber dass sie Interesse oder dass sie Mayfield gut fanden, ich glaube, das steht außer Frage. Aber ob sie dafür bis an 2 gegangen wären, da hätten sie schon sehr viel investieren müssen.
Eben, genau. Also das wäre schon richtig, richtig teuer geworden. Also jedenfalls wurde der Direktor auf Player Personnel gefragt, hier Quarterbacks und so weiter. Und er hat mehr oder weniger ganz quasi direkt gesagt, so, sie haben halt eben 2 Spieler genommen, die auf ihrem Board höher waren. Punkt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Thema, die Patriots, wir haben ja vorhin über Sony Michel schon gesprochen, dass die Patriots einen Running Back in der ersten Runde nehmen, hätte ich niemals gedacht. Da hätte ich eher den Trade nach oben für einen Quarterback darauf mein Geld gesetzt. Hm. Ich glaube, dass die Patriots tatsächlich diese Draft-Quarterback-Klasse nicht so hoch eingeschätzt haben, wie wir es vorher gedacht haben, auf der einen Seite. Dass sie auf der anderen Seite aber auch es so sehen, dass sie jetzt noch mit Brady in ihrem Titelfenster sind. Und wenn du jetzt für was auch immer für Picks hochtradest und dich quasi diese Draftklasse vermutlich, was die Top-Spieler angeht, abschenkst, weil du deinen Quarterback der Zukunft holst, dann schadest du ja auch deinem eigenen Titelfenster, dass du ja jetzt definitiv einen Brady noch hast. Brady ist der amtierende MVP. Und auf der anderen Seite haben sie eine ziemliche Pick-Masse für 2019 schon jetzt angehäuft. Also soweit ich das jetzt überblicke, ist es ein Erstrunden-Pick, zwei Zweitrunden-Picks und mit Compensatory-Picks wahrscheinlich drei Drittrunden-Picks. Und vielleicht gibt's nächstes Jahr den Uptrade.
Und du hast ja eingangs gesagt, das, was die Patriots machen, so nüchtern wie möglich betrachten. Und das habe ich mal versucht. Ich meine, vielleicht denkt Bill Belichick ganz, ganz ökonomisch und sagt, okay, zum einen, wie du gesagt hast, die hauen uns jetzt nicht alle mega vom Hocker. Das Problem ist aber, dieses Jahr wollten so viele Teams oder brauchten so viele Teams einen Quarterback, die sind maßlos, sagen wir mal, überbezahlt. Also jetzt nicht im finanziellen Sinne, sondern im Draft-Sinne, dass die, sagen wir mal, angesichts ihrer Qualität, ihres Talents viel zu hoch weggehen und man viel zu viel investieren müsste, um sie zu bekommen. Und vielleicht haben sie gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Das ist uns einfach, das ist nicht ökonomisch genug. Wir warten einfach bis zum nächsten Jahr oder zum übernächsten Draft, wenn Bradys Vertrag, glaube ich, eh ausläuft in 2 Jahren, und gucken dann, was möglich ist, sowohl im Draft als auch in der Free Agency, wenn vielleicht möglicherweise nächstes Jahr zum Beispiel halt nicht mehr ganz so viele Teams dringend einen Quarterback brauchen. Klar, dann gibt's wieder neue Teams, die einen Quarterback brauchen, aber es sind ja jetzt schon einige, die auf jeden Fall einen Quarterback potenziell zumindest für die Zukunft haben, sind vom Markt. Und vielleicht denkt er wirklich so rational und so nüchtern. Und wie du gesagt hast, wenn sie einen Sony Michel einfach weiter oben haben als manch Quarterback und sie wirklich so value-orientiert draften, dann macht es halch auch keinen Sinn für sie, hoch zu draften, Picks wegzugeben, um dann irgendwie einen Quarterback zu nehmen, wo sie eh nicht mega überzeugt sind, dass der jetzt Bradys Nachfolger werden kann.
Ja.
Aber trotzdem spannend, mit Brady und Hoyer in die Saison zu gehen. So als Nummer 1 und Nummer 2. Ich meine, sie haben einen noch irgendwie, ich glaube, in der 7. Runde gedraftet, einen Quarterback. Aber der wird's wahrscheinlich nur an 3 schaffen, ne?
Wenn überhaupt.
Kommen wir zur nächsten Frage. Und die kommt von JK Nummer 7. Unterstrich 7, um genau zu sein. Welchem Late-Round-Pick traut ihr am ehesten zu, überraschend einzuschlagen? Ich weiß, du hast ganz viele auf der Liste. Ich habe vor allem einen, über den haben wir auch schon gesprochen, Maurice Hurst, wenn der fit ist, wenn er wirklich keine Herzprobleme hat. Die Raiders haben ihn gepickt in der 5. Runde. Defensive Tackle, wenn der wirklich im Vollbesitz seiner Kräfte ist, dann kann der, ist ja fast noch nicht mal überraschend, aber dann wird der auf jeden Fall einschlagen.
Ja, das, da glaube ich, kann kaum jemand widersprechen.
Ich bin sehr gespannt, wen du so alles auf der Liste hast.
Also ich habe mich jetzt auf 4 reduziert.
Okay.
Ich könnte, glaube ich, stundenlang über die letzten 3 Runden im Draft sprechen und was da alles so Tolles passiert ist, aber ich habe mich auf 4 reduziert.
Das Schöne am Draft ist ja auch, du kannst bei keinem eigentlich mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, dass er nicht zufällig mega gut sein wird. Ich meine, wie viele Superstars gab es in der NFL, die nicht mal gedraftet wurden?
Ja, eben. Also, ich glaube, am meisten Sinn macht es einfach chronologisch vorzugehen. Ich habe
alphabetisch nach Geburtsdatum. Mach wie du magst.
mein erster ist Jalen Samuels, der Fullback/H-Back/Tight End, den die Pittsburgh Steelers gedraftet haben in der 5. Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Der gefällt mir, weil ich jetzt schon seit 2 Jahren eigentlich den Trend in der NFL sehe, dass Fullbacks so eine kleine Renaissance erleben. Und zwar nicht als diese, was sie früher mal waren, diese monströsen Blocker, die eigentlich nichts anderes sind als ein bisschen glorifizierte Guards, wenn man so will, sondern tatsächlich als Matchup-Waffe. Wir sehen das vor allem in der Kyle Shanahan-Offense, also in Atlanta, jetzt in San Francisco. Und die Patriots haben das gerade letztes Jahr, aber auch schon vorletztes Jahr ebenfalls gar nicht so selten gemacht. Und das heißt vor allem, du schickst eine schwere Formation eben raus. Also das kann zum Beispiel sein Fullback, Tight End oder Fullback 2 Tight Ends, irgendwie sowas in der Richtung.
Die dicken Jungs.
Und genau, die dicken, schweren Jungs, und zwingst dadurch die Defense natürlich zu reagieren. Und in den allermeisten Fällen bedeutet das, dass die Defense dadurch in ihre Base Coverage geht. Also nicht in Sub Package, nicht mit einem zusätzlichen Cornerback oder Safety, sondern
also
eben
das musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen. Was sind Sub Packages?
Also als Sub Package grundsätzlich ist sagen wir zum Beispiel eine Nickel-Formation bedeutet, dass ein Spieler aus der Front, also ein Linebacker oder ein Defensive Lineman, rausgenommen wird und durch einen Cornerback oder Safety ersetzt wird.
Also mehr Leute für die Passverteidigung.
Genau, und in der heutigen NFL ist das, man spricht zwar noch von Base Defense und Sub Package, aber eigentlich ist Nickel Defense, also sprich ein zusätzlicher Cornerback oder Safety, ist die neue Basis Defense. Das ist das, was prozentual am häufigsten gespielt wird, weil der Pass eben so dominant ist und das Run Game so zurückgegangen ist, auch in seiner Bedeutung.
Weshalb ja viele Teams auch 3 richtig gute Cornerbacks haben oder fast alle setzen darauf, 3 richtig gute Cornerbacks zu haben. Vor allem einen, den sie dann im Slot, also nicht auf den Außenseiten, sondern ein bisschen weiter nach innen auf den Slot Receiver oder den Tight End anwenden können, einfach um diese Nickel Formation adäquat auch zu besetzen.
Ganz genau, ganz genau. Und wenn man jetzt eben aus so einer, mit so einer Formation rauskommt, sprich zum Beispiel 2 Tight Ends, Fullback, Running Back oder auch ein Tight End, Fullback, Running Back, und du so quasi die Defense dazu zwingst, den Linebacker eben doch drauf zu lassen, weil sie eben einen Run-Spielzug erwarten muss und du nicht einen Cornerback gegen einen Fullback stellen kannst als Blocker oder als Run-Verteidiger, hast du als Offense quasi das erste Matchup schon gewonnen, weil Fullbacks in der heutigen NFL oder die Fullbacks, die ich damit meine, sind Matchup-Waffen in dem Sinne, als dass du sie, und das machen eben Teams wie die Patriots und die Falcons, vor dem Snap via Pre-Snap-Motion eben rausbewegst und sie da als quasi als Receiver aufstellen kannst. Sprich, sie sind dann plötzlich auch Passfänger. Das hat verschiedene Vorteile. Unter anderem kannst du dadurch, gibt es dir einen ersten Hinweis darauf, was für eine Coverage der Gegner spielt, je nachdem, wie die Defense reagiert. Und du diktierst plötzlich als Offense deine Matchups, weil du weißt, was die Defense quasi in welchem Bereich des Feldes macht, wenn man es ganz einfach sagen will. Jalen Samuels ist ein Spieler, der in den letzten 3 College-Jahren 75, 55 und 65 Receptions hatte. Sprich, wir reden hier nicht von einem Fullback, der so ein bisschen blockt und mal hier und da einen Ball fängt.
Mehr als Darius Geis, glaube ich, ne? Also deutlich
absolut,
mehr.
Absolut, ja, ja. Der war im College ein Tight End und der wird in der NFL diese Mischform aus Tight End und Fullback spielen. Hm. Ich bin extrem gespannt drauf, wie die Steelers ihn einsetzen, weil er natürlich einerseits auch einfach ein Lead-Blocker für Le'Veon Bell sein kann. Aber ich glaube, dass du mit ihm eben auch diese Matchups erzwingen kannst, die wir in den modernen Offenses immer häufiger sehen.
Das war sehr ausführlich, ein sehr schönes, ausführliches Plädoyer zum Fullback. Aber das finde ich auch. Wir haben ja ein bisschen Taktik- und Strategie-Talk gemacht. Finde ich gut.
Ja,
aber,
ich mag Fullbacks.
Du magst Fullbacks, das finde ich überraschend. Also, ja. Einer der wenigen, glaube ich, die Fullback-Fans sind. Aber gut, du hast aber noch 3 andere Leute,
ja,
die du spannend findest.
Genau, der nächste ist quasi so, zwar auch ein gewissermaßen ein Running Back, aber so physisch könnte es das Gegenteiliger nicht sein. Das ist Boston Scott, der Louisiana Tech Running Back. Hast du ihn gesehen?
Boston Scott habe ich mir genau angeguckt. Und zwar verrate ich dir jetzt auch, warum. Er wäre nämlich fast ein My Guy geworden. Und zwar,
das ist, ja,
wir beide, also, kann man ja auch mal verraten, wir haben uns noch nie im echten Leben gesehen.
Nee.
Ich bin sehr klein. Ich bin, deswegen spiele ich übrigens auch kein Tackle-Football, sondern Flag-Football. Ich bin an sonnigen Tagen 1,65. Und das als Footballspieler ist sehr, sehr klein. Und Boston Scott, ja, ist auch sehr, sehr klein. Ich glaube 1,68, wenn ich mich richtig erinnere. Genau. Also wirklich minimal größer als ich. Und deswegen bin ich natürlich schon sehr mit ihm, ja, auf eine gewisse Ebene verbunden. Ich finde das wirklich beeindruckend, wenn jemand mit so einer geringen Körpergröße so erfolgreich und auf so einem hohen Niveau Tackle-Football spielt. Und dann ist er auch noch ein sehr interessanter Running Back und ein sehr interessantes Prospect, vor allem, das wirst du wahrscheinlich gleich noch genauer erzählen, aus Receiving-Sicht.
Genau, das ist im Prinzip der zentrale Punkt und weshalb ich ihn auch auf meiner Liste habe. Da kann man die Argumentation ein bisschen kürzer halten. Die große Stärke der Saints oder eine der 2, 3 großen Stärken der Saints Offense letztes Jahr war das Screen Game. Und das lief natürlich viel über Alvin Kamara. Das war auch viel sehr, sehr gutes Blocking. Wenn man sich Boston Scott anschaut, und ich bin froh, dass du ihn auch gesehen hast, dann hat man, also ich wurde oft teilweise an Darren Sproles erinnert.
Ja, logisch.
Und teilweise, genau, und teilweise an diese, was man so schön als Videogame-Spieler bezeichnet. Also ein Spieler, der sich so absurd schnell auf engstem Raum bewegt, dass du teilweise denkst, dich teilweise fragst, ob das Video gerade in richtiger Geschwindigkeit abläuft oder ob da irgendwie was rumgetrickst wurde.
Und vor allem, wie mini er einfach wirkt zwischen den ganzen anderen Riesen.
Total, es ist so total großartig. Aber den im offenen Feld zu tackeln, ist, glaube ich, ein ziemlicher Albtraum. Und wenn die Saints, und ich könnte mir das vorstellen, dass die Saints den tatsächlich auch, oder ich bin mir relativ sicher, dass sie ihn vor dem mit dem Hintergrund gedraftet haben, dass sie ihn als Receiver in ihrem Screen-Game sehen. Und wenn ich da, würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn wir Boston Scott sehen, der in Week 5 einen 60-Yard-Touchdown nach einem Screen-Pass läuft.
Ja. Bei mir war nur das Problem, ich wollte vor dem Draft erstmal abwarten, wo er landet. Ich glaube, jetzt mit den Saints hat das sehr, sehr gut erwischt, weil sie auch vor allem sehr kreativ in ihrem Offensive Play Calling sind und vor allem auch dann mit so einem kleinen Back was anfangen können, auf die, also wie auch immer sie es dann machen, zum Beispiel, wie du es eben angesprochen hast, mit Screenplays. Aber ich wollte trotzdem erstmal warten, wo landet er. Es gäbe, glaube ich, deutlich schlechtere Optionen als die Saints, aber ich bin sehr, sehr gespannt auf Boston Scott. Aber ich liebe ja Running Backs, weißt du ja. Deswegen habe ich mir so ziemlich alle angeguckt und der hat mir besonders gut gefallen, ja.
Noch der nächste Spieler war so ein bisschen der, wo, als er gedraftet wurde in der 6. Runde, wenn mich nicht alles täuscht, ganz Twitter und alle gesagt haben, war ja klar, dass die Patriots den draften. Weißt du, wen ich meine?
In der 6. Runde die Patriots? Nee.
Das ist Braxton Berrios, der Wide Receiver von Miami, der, du wirst es nicht glauben, ein nicht ganz so großer, weißer, guter Route Runner ist.
Ach so.
Und darauf als der natürlich von den Patriots gedraftet wurde, waren natürlich alle sofort so, oh, war ja klar, dass der zu den Patriots
mal
geht.
Mal wieder ein weißer Wide Receiver bei den Patriots.
Ich habe noch nicht so ein finales Fazit zu ihm, weil dazu habe ich ihn ehrlicherweise noch nicht genug gesehen. Aber was ich von ihm bisher weiß, ist einfach, er erinnert total an diese Danny Amendola, Julian Edelman Receiver, weil er eben explosiv ist, weil er ein Slot Receiver ist und weil er trotz seiner Physis, sage ich jetzt mal, sehr, sehr gut ist, wenn es darum geht, auch umkämpfte Bälle zu fangen. Und all diese Sachen sind glaube ich, das, was wir von Patriots-Receivern kennen. Dazu kann er noch Punch returnen, was die Patriots natürlich auch wertschätzen. Es ist ein 6-Runden-Receiver und man weiß nie genau, was die Patriots machen, aber sie haben Danny Amendola verloren und sie haben zusätzlich auch noch Dion Lewis, also ihren Punt-Returner oder einen ihrer beiden Returner verloren. Und es wird mich nicht wundern, wenn wir Braxton Berrios zumindest mal in der Preseason ein paar Mal sehen und der so ein, der könnte der nächste Patriots-Receiver-Typ ist.
Bill Belichick hat einfach einen gewissen Typ an Spieler, die er mag, und das zieht er eiskalt durch. Finde ich super. Aber du hast gerade Punt Returns angesprochen. Es gab eine Frage von Luki Herut. Da werden wir nicht viel zu sagen, aber ich find's trotzdem ganz lustig, sie einmal mit reinzunehmen. Wie erklärt ihr euch den Run auf die Panther? Es gab nämlich, hilf mir, ich glaube, in der 5. Runde wurden 2 Panther gepickt, richtig?
Waren es nicht sogar 3?
Vielleicht waren es insgesamt sogar 3. Auf jeden Fall überraschend viele. Und ja, wie erklärt ihr euch den Run auf die Panther? Ich habe mir 3 Sachen zu aufgeschrieben. Punkt Nummer 1, kein Schimmer, ehrlich gesagt. Kein Schimmer. Punkt Nummer 2 ist, ich habe mich mit keinem von denen in irgendeiner Form beschäftigt, sowohl nicht vorm Draft als auch nach dem Draft, und das vollkommen zu Recht. Aber Punkt Nummer 3, unterschätzt mir nicht die Field Position. Es gibt zum Beispiel, einer, der großen Wert auf Special Teams und Field Position legt, ist Bill Belichick. Und wie der in den letzten Jahren mit seinem Team abgeschnitten hat, ist uns allen bekannt. Field Position, also vielleicht ganz kurz nochmal angerissen, Field Position, ja, je weiter du das Team von deiner, oder je weiter das gegnerische Team entfernt von deiner eigenen Endzone startet, desto besser, weil umso mehr Boden müssen sie gut machen. Auf der anderen Seite, je näher du an der gegnerischen Endzone mit deinem Drive startest, desto besser. Und das ist ein sehr, sehr entscheidender Faktor in jedem Footballspiel, ist die Field Position. Und ja, ob das jetzt die Panther des Jahrhunderts sind, keine Ahnung, die jetzt irgendwie da, ich kenne einen einzigen Panther, glaube ich, mit Namen, und das ist Marquette King, und das war's. Aber trotzdem, die wird man sich, glaube ich, genauer angucken, dann, was die dann hinlegen. Hast du noch irgendwas zu dem Run auf die Panther zu sagen?
Also ich tue mich generell schwer damit, Panther oder Panther-Kicker Longsnapper zu draften.
Lieber Fullbacks.
Nicht, weil die Position, lieber Fullbacks, nicht, weil die Position nicht wichtig ist. Im Gegenteil, du hast völlig recht, was du gerade gesagt hast. Aber auf der anderen Seite, gerade du hast die Patriots angesprochen, die haben Ryan Allen als Panther. Der war undrafted. Vielleicht der beste Panther in der NFL ist Johnny Hecker von den Rams. Der war undrafted. In meinen Augen gibt's quasi auf keiner Position so eine hohe Quote an qualitativ guten Spielern, die nicht gedraftet wurden oder die du in der siebten Runde vielleicht am Ende noch kriegst. Oder also irgendwie als undrafted Free Agent, wie auch immer. Deswegen tue ich mich immer ein bisschen schwer damit. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, während du geredet hast. Das waren tatsächlich drei Panther in der fünften Runde, die da weggegangen sind. Und ich tue mich damit einfach schwer, weil ich also es gilt als sehr guter Panther-Draft. Aber für mich gibt es in der fünften Runde einfach noch Talent auf Positionen, wo die Diskrepanz dann zum Spieler in der sechsten, siebten undrafted viel, viel höher ist als bei den Panthern. Und deswegen würde ich in der fünften Runde nicht kategorisch, weil ich will das nicht so kategorisch machen, aber in den allermeisten Fällen keinen Panther draften, sondern eben mich auf eine andere Position fokussieren. Also muss ich schauen, Shaquem Griffin ging ja in der fünften Runde.
Ja, ich hab gerade nämlich noch mal geguckt, also. Über wie viele Leute haben wir gerade gesprochen, die in der fünften Runde oder später noch gedraftet wurden.
Okoronkwo war auch in der fünften Runde.
Okoronkwo war in der fünften, Shaquem war in der fünften, Maurice Hurst war in der fünften, Jamarco Jones, der Tackle von den Seahawks. Ja. Danach noch John Kelly, St. Brown. Also da gab es noch Talent auf jeden Fall im Draft.
Ja, genau. Und ich will nicht sagen, dass das jetzt irgendwie, dass die, also vielleicht sind die drei Panther, mag sein, dass die jetzt 10 Jahre für ihre Teams punten und natürlich hat das auch einen Wert. Das ist, steht völlig außer Frage. Aber du kriegst in meinen Augen immer noch eine vergleichbare Qualität. Zumindest legt es die NFL so, wenn wir einfach die Position auswerten, nahe. In der siebten Runde oder undrafted.
Und das Beeindruckendste ist ja, dass, obwohl die Packers und Panther gedraftet haben, trotzdem einen guten Draft hingelegt haben. Aber darüber werden wir sprechen, wenn wir uns jedes Team einzeln nochmal genauer angucken. Das machen wir nämlich in den nächsten Folgen ab in 2 Wochen. So ungefähr. Aber wir werden uns auf jeden Fall um alle Teams einzeln kümmern. Und jetzt noch die letzte und abschließende Hörerfrage, die wir bekommen
haben. Moment. Jetzt hast du mir einen meiner Spieler geklaut.
Ich hab dir einen deiner Spieler geklaut?
Late Round. Ich hab meinen fünften Late Round Pick.
Den Late Round Pick? Oh, ich war schon eine Frage weiter.
Und das ist sogar ein Dallas Cowboy.
Oh, dann müssen wir, dann bauen wir den jetzt einfach ein. Ich werde es nicht schneiden. Wir werden das genauso lassen, wie es war. Ich dachte, wir wären schon durch mit den Late Round Picks. Da war ich ein bisschen zu eilig. Dein fünfter Late Round Pick.
Ja, du hattest so eine schöne Überleitung vorhin gemacht.
Ja, der das war so perfekt. Du hast gerade über Panther gesprochen.
Ohne Ende.
Oh, da dachte ich, jetzt müssen die Panther kommen.
Ja. Also, der ist kein Punch-Returner, jedenfalls glaube ich das nicht. Aber, dass die Cowboys in der siebten Runde Bo Scarborough, den Running Back von Alabama, gedraftet haben, finde ich persönlich sehr, sehr, sehr spannend. Wer sich ein bisschen mit College-Football beschäftigt, der weiß, dass Scarborough vor nicht allzu langer Zeit mal echt ganz, ganz hoch gehandelt wurde, der physisch ein absolutes Monster ist, tolle Power hat, super Cuts, ist hat einen unfassbaren Burst, also er explodiert so wirklich bei Inside Runs, produziert da auch Yards nach Contact. Ich glaube, gerade in dieser Situation einfach, wenn die Cowboys, wenn du überlegst, du hast diese unglaublich dominante Offensive Line, die im Draft mit Connor Williams noch besser wurde, und du lässt hier einen Ezekiel Elliott 3 Runden lang auf eine Defense los und bringst dann im vierten Viertel plötzlich mal für 6, 7, 8 Carries Bo Scarborough rein. Das will ich nicht verteidigen müssen.
Ist tatsächlich einer der wenigen Running Backs, mit denen ich mich weniger beschäftigt habe. Ich hatte den nicht so weit oben. Aber jetzt nach dem Draft habe ich mir mal ein bisschen angeguckt. Wirklich, du hast eigentlich schon alles gesagt, auf jeden Fall ein interessanter Mann. Vor allem in der Offense, mit der O-Line. Kann man nicht so sagen. Ach, schade, Mensch. Jetzt habe ich das. Ich wollte doch eigentlich auch noch sagen, dass Rainer Maria Rilke bestimmt ein großer Panther-Fan ist, weil der hat ja mal ein Gedicht geschrieben, dass der Panther hieß. Aber egal, lassen wir das.
Es ist auch spät. Also.
kommen wir jetzt wirklich zur letzten und abschließenden Hörerfrage. Die kommt von Kai Schlarmann. Kai Schlarmann hat geschrieben. Ist es normal, dass Spieler, die auf dem College zum Beispiel Guard gespielt haben, in der NFL Tackle spielen oder Tackle werden sollen? Oder ist das ein Patriots-Ding aufgrund ihres herausragenden Coaching-Staffs? Du bist auf jeden Fall, was das angeht, kannst du das, glaube ich, deutlich besser analysieren und erklären. Was mir dazu zu dieser Frage direkt eingefallen ist, ist das schöne Zitat von Josh Sitton, heißt er, glaube ich, ist, wenn ich mich nicht irre, Guard bei den Chicago Bears. Und der hat gesagt, da ging es aber darum, dass man ein Left Guard auf Right Guard zum Beispiel stellt, ob das kompliziert sei, ob das schwierig sei für einen Spieler, sich da umzugewöhnen. Und er hat es folgendermaßen mit einem schönen Bild, mit einer schönen Metapher beschrieben. Er hat gesagt, guck mal, das ist so. Das ist, als wenn du dir dein Leben lang, wenn du auf Klo warst, mit der rechten Hand den Arsch abwischt und dann sollst du es auf einmal mit links machen. Und so fühlt sich das an, wenn du von Left Guard auf Right Guard gewechselt wirst. Das fand ich, das ist ein schönes Bild. Da kann ich mir selbst drunter vorstellen, wie das ist. Aber wie ist das jetzt, wie Kai Schlamann wissen will, einen Guard auf Tackle zu stellen oder umgekehrt, was sind da die Probleme? Ist das schwierig? Muss man sich da groß umgewöhnen oder ist das ein Ding, was du sowieso machen kannst, wenn du O-Line spielst?
Also man muss sich auf jeden Fall umgewöhnen und wenn man mit Offensive Line spricht oder denen zuhört, dann mag das keiner von denen, diese Umschulen. Und gerade was das Wechseln der Seite angeht, also zum Beispiel von Left Tackle auf Right Tackle, da brauchen die oft echt eine ganze Weile, weil einfach die Bewegungsabläufe so in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass es nicht leicht ist, das umzutrainieren. Was den Schritt vom College zur NFL angeht, was wir da ja vor allem häufig sehen, ist eben ein College-Tackle, der dann in der NFL Guard spielt. Und das kann man eigentlich relativ kurz erklären, nämlich hat einfach viel damit zu tun, dass zum einen die Maße für einen College-Tackle in der NFL oft nicht reichen, um NFL-Tackle zu spielen. Und dass Dinge wie, sagen wir mal, Beweglichkeit, Explosivität, Verhalten in Space, wenn sie alleine irgendwie, wenn sie alleine quasi auf der linken Seite außen sind und dann in Space einen Edge-Rusher verteidigen müssen, die sind in der NFL natürlich nochmal auf einem ganz, ganz anderen Level als im College. Und ein guter College-Tackle, der vielleicht nicht die perfekten Maße mitbringt, wäre vielleicht ein schlechter NFL-Tackle, kann aber ein guter NFL-Guard sein. Und ich glaube, das ist das, was wir eben häufig sehen. Das werden wir auch dieses Jahr, gibt es auch dieses Jahr jetzt schon wieder ganz, ganz viele. Die Frage konkret ist ja, bezieht sich ja, schätze ich mal, auf Isaiah Wynn, den Erstrunden-Pick der Patriots, der war eigentlich
Tackle, ja, genau.
Genau, er hat, glaube ich, auch Guard gespielt, aber eigentlich ein Tackle. Aber eben aufgrund der Maße haben viele ihn als Guard in der NFL prognostiziert. Und ich denke, dass er auch ein sehr, sehr guter Guard in der NFL wäre. Vielleicht sogar einer der drei besten in dieser Draftklasse. Die Tackle-Position ist aber einfach wertvoller in der NFL. Und wenn du die Möglichkeit hast, einen Spieler, der in der im College-Tackle gespielt hat, durch dein Coaching, und ja, die Patriots haben sehr, sehr gutes Offensive-Line-Coaching, auf Tackle zu halten. Und gerade in diesem, was die Patriots, denke ich, auch wieder mehr machen werden dieses Jahr, dieses schnelle Kurzpassspiel, wo der Tackle seinen Block jetzt nicht 3 Sekunden halten muss, sondern der Ball halt nach 2, irgendwas Sekunden weg ist. Wenn du den da wirklich als Left Tackle aufbieten kannst, dann ist der Pick einfach noch viel, viel wertvoller. Und ich denke, dass die Patriots genau das versuchen werden. Und ich traue Isaiah Wynn auch zu, Left Tackle für die Patriots zu spielen.
Das haben wir so alle verstanden und ich hoffe, das hat auch Kai Schlarmann als eine gute Antwort auf seine Frage wahrgenommen. Wie gesagt, wir konnten nicht alle auf alle Fragen eingehen, aber das werden wir, glaube ich, immer wieder mal machen bei Twitter Fragen. Was wollt ihr von uns wissen? Über was sollen wir reden? Und deswegen ist es natürlich essentiell, dass ihr uns mindestens bei Twitter folgt. Downset Talk bei Twitter. Wir sind aber auch bei Instagram und bei Facebook. Den Podcast habt ihr wahrscheinlich sowieso schon längst abonniert. Wenn nicht, aber ruckizucki, iTunes, Spotify, da sind wir zu hören. Ansonsten haben wir euch mal wieder eine richtig schön lange Folge hingezimmert, die ihr die nächsten Tage entweder am Stück, es gibt ja die am Stück Podcast-Hörer oder die das zerhackstückeln und über mehrere Tage hinweg hören, bis es eine neue Folge gibt, ist auch eine schöne Option. Ich habe nur gerade gemerkt, ich habe freizügige Sprache benutzt in dieser Folge. Und das muss ich angeben. Dass, wenn wir freizügige Sprache benutzen, muss ich da ein kleines Häkchen setzen. Ich habe Ich habe nicht Hintern gesagt, ich habe ein anderes Wort für Hintern benutzt. Ja, müssen wir diesmal, müssen wir freizügige Sprache ein Häkchen machen. Ansonsten eine sehr schöne Ausgabe. Wir haben über viele interessante Picks gesprochen. Und wir werden uns nächste Woche, da freue ich mich ganz besonders drauf, um Fantasy Football kümmern nach dem Draft. Ja, was sind da irgendwie die Gewinner des Drafts aus Rookie-Sicht, die Verlierer, wer kommt irgendwie für Fantasy Football, wer ist da interessant, wer hat eine schlechte, ja, sagen wir mal, ein schlechtes Team, zumindest für seine Fantasy Football Production bekommen. Darüber werden wir nächste Woche reden und ab dann werden wir uns jede Woche um eine Division ausführlich kümmern. Was haben die Teams in der Free Agency gemacht? Was haben die Teams im Draft gemacht? Wie finden wir das, was die da gemacht haben? Und wie stehen sie damit im Vergleich zu den anderen Division-Konkurrenten? Aber ansonsten ist, glaube ich, alles gesagt, oder?
Ich glaube auch. Also vielleicht können wir auch noch mal erwähnen, dass wir nicht vergessen haben, unsere Top- und Flop-Teams zu analysieren, jetzt aus dem Draft heraus.
Genau.
Das hätte einfach den Rahmen dieser Folge ein bisschen gesprengt und deswegen haben wir uns dazu entschieden.
Fünf Stunden Folge.
Deswegen wird das auch nächste Woche Thema sein. Also nächste Woche wird so ein bisschen so eine Mischung aus die Analyse quasi nochmal, die finale Draft-Analyse aus rein sportlicher Sicht mit unseren Top- und Flop-Teams. Und dann im zweiten Teil der Sendung eben die Fantasy-Analyse.
Fantasy-Football. Ich bin schon heiß, Ja, sehr schön. Dann wünsche ich allen und wünsche ich dir eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Und viel Spaß, weiß ich auch nicht. Was macht man jetzt zwischen Draft und Preseason? Madden spielen. Madden spielen und zur GFL gehen.
Zur GFL gehen.
Ja, du warst am Wochenende bei einem Spiel in München. Ich war am Wochenende bei einem Spiel von den Hamburg Huskies. Für die läuft's nicht ganz so gut. Und jetzt kommen auch noch die Braunschweig Lions am Wochenende. Egal! Geht zur GFL, Leute. Guckt euch das an. Das macht Spaß. Bis denn.
Macht's gut.